Ja, hier ist wieder der Podcast Chancen der Zuversicht, wo wir uns ja mit Psychologie, Philosophie und Wirtschaft beschäftigen und immer mit persönlichem Bezug dazu. Liebe Grüße auch nochmal von der Julia, das sage ich öfter, weil sie wirklich möchte, aber immer wieder Dinge entgegenstehen und sie wird bestimmt wieder dabei sein. Heute aber ist der Norbert nochmal da, den ihr ja schon kennt, der Experte für Meditation. Wir beide kennen uns auch schon ziemlich lang, wie gesagt, und wir waren ja beim letzten Podcast dabei, mal die Frage zu stellen, bringt's was und wie geht es und wie kann ich dranbleiben? Und für heute haben wir uns vorgenommen, das noch ein bisschen zu vertiefen. Norbert, ich möchte mal einsteigen mit dieser interessanten Erkenntnis, dass wir durch Meditation ja auch das Gehirn verändern irgendwie. Kannst du dazu was sagen? Weil es ist schon toll. Also man setzt sich so irgendwie auf den Sessel 5 Minuten und dann kann man nachweisen, dass irgendwas in unserem Hirnkastel dann anders ist.
Erstmal herzlichen Dank, lieber Heinz, dass ich wieder dabei sein kann. Und ja, das ist ein spannendes Bild. Ich setze mich 5 Minuten irgendwo hin und dann verändert sich unser Gehirn.
Genau.
Und wenn du die Frage so stellst, finde ich erstmal spannend, dass das für uns so in der Zwischenzeit so selbstverständlich ist. Also wenn man sich ein bisschen mit der aktuellen Forschung beschäftigt, weil bis in die 90er war das überhaupt nicht klar, dass wir unser Gehirn verändern können. Mhm. Aber in der Zwischenzeit ist das etwas, was wirklich fest nachgewiesen ist. Die Dinge, die wir häufig tun und die wir mit Freude tun, also das Dopamin und mit Erfolgsmomenten tun, da ändert sich wirklich die Verschaltung unseres Gehirns.
Ist das nicht irre?
Das ist, ja. Das ist so ein Bild vielleicht von dem deutschen Gehirnforscher Gerhard Roth.
Ja.
Das ist halt so, wenn man so was Neues tut, das ist so eine Bedingung. Ist so, wie wenn man das erste Mal durch ein Getreidefeld geht.
Mhm. Mhm.
Und dann guckt man nach dem ersten Mal durchgegangen zurück, da sieht man noch nicht viel. Wenn man den gleichen Weg 2-3 Mal geht, da sieht man schon eine Delle und im Lauf der Zeit wird so ein Pfad. Und wenn man es noch öfter benutzt, wird es irgendwann eine Autobahn. Die ist natürlich, Autobahnen sind leichter zu benutzen, selbstverständlich.
Ja.
Aber genau, so kann man wirklich bis ins hohe Alter Dinge verändern.
Das ist ein gutes Bild, weil das Getreide oder das Gras oder was immer du nimmst, würde ja auch wieder sich aufrichten, wenn ich nur einmal durchlatsche.
Genau, das würde sich aufrichten, deswegen muss man es häufiger tun.
Deswegen muss man es häufiger tun.
Und bis es wirklich ein Trampelpfad wird, dann muss man halt schon öfter mal drüber laufen.
Also das ist ein Gedanke, der mich nach wie vor sehr fasziniert, weil wir beide spielen ja ab und zu ein bisschen Klavier. Und wenn man so ein Klavierstück dann spielen will, dann ist ja der Normalzustand, dass man es nicht kann. Und irgendwann kann man es dann vielleicht. Und da ist mir dann durch irgendeinen meiner Professoren klar gemacht worden, lange nach dem Studium übrigens, dass sich dann das Gehirn verändert hat. Also wenn wir was spielen können, was wir vorher nicht spielen konnten, dann ist da was anders im Gehirn. Und wenn man mal nachdenkt, kommt man schon zu der Erkenntnis, wo sonst sollte dann was anders sein? Also wo? So. Und dass es bei Meditation auch so ist, ist für mich ein sehr faszinierender Gedanke. Und wir haben ja im Vorfeld uns noch mal kurz unterhalten, da hattest du den Begriff des Flow eingebracht. Ich glaube, wir haben schon mal in einem der Podcasts drüber geredet, als ein meditationsverwandter Zustand. Das ist irgendwas anders, aber irgendwas gleich.
Okay, also Flow, ich weiß jetzt nicht, wie das unserer Zuhörerschaft, Zuhörerinnenschaft so vertraut ist, geht auf ein Konzept von einem ungarischen Psychologen Csikszentmihalyi zurück. Und der hat Sportler, aber auch Leute im Alltag angeschaut, die so im Tun versinken.
Ja.
Also so ganz bei der Sache sind. Und ich glaube, wir alle kennen das.
Ja.
Dass uns richtig gut geht, wenn wir ganz bei der Sache sind.
Mhm.
Also, und das kann unterschiedlichste Dinge sein, wo Menschen in Flow kommen beim Bügeln, bis hin zu komplexen Excel-Sheets, da würde ich jetzt nicht in Flow kommen. Steuer würde ich auch nicht in Flow kommen, aber es gibt wirklich zu jedem Thema Menschen, die da genau bei diesem Thema in Flow kommen und eintauchen, ganz bei der Sache sind. Und hinterher taucht man auf und denkt sich, wow, wo ist eigentlich die Zeit hin?
Mhm.
Am deutlichsten ist es natürlich beim Sport oder bei allen Tätigkeiten, wo man so direkt merkt, bin ich jetzt gut unterwegs oder nicht. Und das, dieser Zustand von hoher Konzentration, ja, der zeichnet eben Flow aus. Mhm. Und wo man eben auch die Rückmeldung aus der Tätigkeit bekommt, Erfolg, Misserfolg, mhm, sehr schnell.
Das, kommt
das zieht uns rein. Und Meditation hat auch diesen Zustand von hoher Konzentration, wenn man Achtsamkeitsmeditation macht. Mhm. Und gleichzeitig merke ich aber auch noch, also ich habe, wir haben letztes Mal über den Beobachter gesprochen.
Ja, genau. Mhm.
Ich merke, was da gerade passiert. Und da ist der Unterschied. Und gleichzeitig, wenn wir eben mehr in diesem Zustand sind, werden natürlich die Zentren, die mit Aufmerksamkeitssteuerung verbunden sind, aktiver.
Und du hast noch was sehr Bemerkenswertes gesagt. Also das eine ist ja bei der Sache sein. Das andere ist, dass es uns so gut geht damit.
Ja.
Also wir tauchen nicht aus dem Flow auf und haben ein ganz schlechtes Gefühl, sondern es fühlt sich anders an.
Es fühlt sich so an, wow, was habe ich, was das, das ist alles so gelaufen und wow, was ich jetzt hinbekommen habe.
Ja.
Also das ist wirklich so ein Zustand der Erfüllung. Mhm. Im Vergleich zu Csikszentmihalyi unterscheidet auch Entropie, könnte man sagen. So, und den kennen wir alle, auch den Zustand, wo man vom Hundertsten zum Tausendsten springt, in den Tag geht, sich was vorgenommen hat und dann kommt wieder die E-Mail rein, dann klopft wieder jemand an der Tür. Da geht's einem hinterher nicht gut, weil man so zerfahren ist.
Ja, das ist richtig.
Und unser Gehirn, das spiegelt sich halt, diese beiden Zustände spiegeln sich ja im Gehirn wieder. Nicht wie ein digitaler Schalter, aber mehr und weniger. Und sagen wir mal, man kann halt durch Meditation auch diese Fähigkeit oder gerade durch diese Meditationsform, die eher die Aufmerksamkeit stärken, kann man halt auch diese Fähigkeit dort im Gehirn also die Aufmerksamkeit bei einer Sache zu belassen, auch stärken. Aber eben auch, wenn ich Tätigkeiten tue, die mich automatisch reinziehen.
Da habe ich mal eine Frage dazu. Also hast du in unserem letzten Podcast erzählt von der Frage, wie kann ich denn meinen Willen stärken, sozusagen dabei bleiben, wenn ich mich richtig entsinne, heißt der Forscher Baumeister, oder? Der Willensmensch. Und das ist ja für meine Coaching-Klientel und ich denke für deine auch ein wichtiger Punkt, dass ja in einem Alltag sehr viele Tätigkeiten auftauchen, die nicht unsere Lieblingstätigkeiten sind. Also du hast die Steuererklärung genannt, ich würde jetzt mal das E-Mail bearbeiten, dazu zählen oder irgendwas machen müssen, wo ich nichts davon halte, aber die Hierarchie meines Hauses hält was davon. Also Dinge, die wir eigentlich mit Unwillen angehen, wird es ja auch geben. Und da wünschte ich selber mir manchmal, es wäre doch toll, wenn ich da einigermaßen konzentriert durchkäme. Die ganz platte Frage schließt sich an, würde da Meditation auch helfen?
Ich würde natürlich bei solchen Tätigkeiten auch mal auf die Struktur gucken. Kann ich es mir anders strukturieren? Was sind die Rahmenbedingungen, dass es mir leichter fällt, einzusteigen? Dass überhaupt die Chance von Flow auftauchen kann?
Ja, okay.
Also zu welchem Zeitpunkt mache ich es oder kann ich die Happen kleiner machen oder so? Mhm. Es gibt schon auch, also in den kontemplativen Traditionen gibt es auch sowas wie Meditation im Alltag.
Ja.
Also bewusst die Aufmerksamkeit bei der Sache lassen, die gerade ansteht. Ob das jetzt Geschirrspülen ist, Gartenarbeit, bis hin zu Toilettenputzen.
Ja.
Und das sind sicher Dinge dabei, die man jetzt nicht gern macht, aber dass dieser innere Widerstand, ja, ich mache das halt einfach, weil es jetzt gerade dran ist.
Ja.
Ich hadere nicht mit mir, dass ich das jetzt machen muss, sondern ich gehe in diese Tätigkeit.
Und da könnte die Achtsamkeit, die ja leider auch zum Modewort bisschen verkommen ist aus meiner Sicht, schon helfen, weil ich durchs Meditieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, lerne, meinen eigenen Widerstand auch wohlwollender anzugucken.
Genau.
Kann man das so sagen?
Also ich nehme so wahr, was jetzt gerade
alles ist. Also ich lüge mir den nicht weg, Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ja.
Genau, sondern ja, ich merke meinen Widerstand und ich mache es jetzt auch.
Und ich mache das jetzt. Und ich nehme mir die 15 Minuten vor und ich weiß, dass ich dann Widerstand habe, aber die 15 Minuten mache ich jetzt die ungeliebten E-Mails zum Beispiel.
Zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, es gibt so einen anderen Begriff von Achtsamkeit, die Ellen Langer Das ist eher ein kognitiver Begriff. Eine Harvard-Professorin hatte das eigentlich auch schon in der Frühzeit von Achtsamkeit ein Buch drüber geschrieben. Wirklich bewusst bei den Tätigkeiten bleiben, die jetzt anstehen und zu bemerken, wie es mir da gerade geht. Einfach also egal, bewusst in die Tätigkeiten reingehen, egal was es ist, nicht aus dem Automatismus rausgehen.
Also man könnte sagen, entschuldige jetzt das Bild, also das Kloputzen auch zum meditativen Akt werden könnte.
Genau, und wenn ich das eben mit einer gewissen Gelassenheit mache und nicht mehr innerlich der Kampf so abgeht, das ist ja so die Welle, die auch der Csikszentmihalyi oder die Hürde, die der Csikszentmihalyi beschreibt, bevor man in Flow kommt, lasse ich mich drauf ein.
Lasse ich mich drauf ein. Das ist, glaube ich, der gute Punkt, weil die Alternative wäre, die E-Mails mit Widerstand zu machen und mich lustvoll von allem ablenken zu lassen, was sonst noch kommt. Und dann habe ich sie am Abend immer noch nicht fertig.
Und jetzt finde ich aber eine Warnung auch noch angesagt. Also es gibt halt Tätigkeiten, da will ich einfach nicht mich drauf einlassen. Und wenn ich, und ich kann mich damit nicht in jedes System einpassen und an Dinge, die ich wirklich für total unsinnig halte.
Ja.
Also es gibt Grenzen und die sind aus, wir waren ja letztes Mal auch bei
Mündigkeit. Genau.
Es gibt Grenzen und auch da die Mündigkeit reinzubringen. Und von daher, ja, ich kann bestimmte Dinge tun und dann aber ist schon die Frage, will ich sie auch tun?
Will ich sie auch tun? Also wir dürfen Meditation nicht verstehen als Anpassung an das System, an das uns umgebende System.
Eher ein bewussterer Umgang damit.
Eher ein bewussterer Umgang damit. Und damit ja auch, du hattest ja beim letzten Mal gesagt, Grenzen, damit auch zu erkennen, wo spiele ich noch mit und wo muss ich jetzt nicht anständig mit meinem Widerstand umgehen, liebevoll, sondern wo ist es wirklich aus meiner eigenen Überzeugung auch sinnlos oder unangebracht, das von mir zu wollen.
Ja. Und da ist schon auch so ein ethischer Aspekt drin. Also ich kann mit Achtsamkeit natürlich auch in Bereiche gehen, die erstmal unethisch sind. Ja, gerade auch Achtung wieder eine populäre Serie. Ja. Das Hörbuch noch besser als die Filme, aber sehr empfehlenswert, fundiert. Aber das kann man natürlich genau damit reinbringen. Und es gibt diese Momente auch genau mit Achtsamkeit beim Militär und so.
Ja, und die Ethik steht da schon noch drüber sozusagen.
Und deswegen kommt zumindest in den kontemplativen Traditionen immer noch der Aspekt des Mitgefühls rein.
Ah ja, das macht jetzt ja viel mehr Sinn. Also weil sonst klingt es ja vielleicht manchmal für manche Ohren ein bisschen kitschig zu sagen, ja, du musst jetzt dein Mitgefühl pflegen. Aber wenn man das mal so sieht, dass es nicht um blindwürdige Anpassung an Systeme geht, sondern um Mündigkeit, dann würde Mitgefühl heißen, Achtsamkeit rechtfertigt jetzt keine aggressiven Akte zum Beispiel. Das ist ein sehr interessanter Punkt.
Das hatte ich auch lange nicht gesehen, aber das steckt im Buddhismus, wo auch diese Sachen ja sehr verbreitet sind. Ich meine, die sind nicht nur da verbreitet, man findet sie auch in der westlichen Tradition, aber da gibt's eben dieses zum Wohle aller fühlenden Wesen.
Zum Wohle aller fühlenden Wesen, was eben kitschig klingen kann.
Ja.
Aber wenn man es mal zum Ende durchdenkt, ist die Alternative Grausamkeit letztlich.
Genau.
Ja. Wenn ich das weglassen würde.
Genau, ich kann mich weiter selber optimieren. Und da kann ich auch eben, egal ob es Börsenspekulation, Militäraktion oder was auch immer, kann ich mit Achtsamkeit reingehen, mache sie dann vielleicht auch bewusster. Aber da fehlt was.
Da fehlt was. Das heißt, wir haben immer auch noch einen ethischen Aspekt auf jeden Fall mitlaufen.
Der ist jetzt bei der säkularen Achtsamkeit oder säkularisierten Achtsamkeit nicht so stark. Und das finde ich auch wichtig, weil vielen Leuten tut es erstmal auch gut, überhaupt aus diesem Gedankenmuster und aus dem so für einen Moment rauszutreten und bewusst reinzugehen. Aber wenn man es dann weiterdenkt, bringt der Aspekt des Mitgefühls einfach schon, wenn wir in die Zukunft unseres Planeten denken, ganz wichtig. Und das war auch so ein, das ja auch, wir haben ja letztes Mal schon dieses große Max-Planck-Institut-Projekt angesprochen, Resource. Und da geht's schon auch drum um das gute Leben.
Ja.
Und nicht die Individuen, nur die Optimierung der einzelnen Person.
Ja, sondern um die der Gesellschaft insgesamt, der Menschheit eigentlich.
Genau. Und das Spannende ist auch, wenn man jetzt auf den Stressaspekt schaut, dann ist es nicht der Konzentrationsaspekt, der die langfristig stressreduzierende Wirkung hat, sondern das Mitgefühl zu kultivieren.
Das ist sehr interessant. Erklär das nochmal, weil das ist ein sehr wichtiger Satz.
Also in diesem Max-Planck-Projekt gab es so verschiedene Aspekte. Das eine ist jetzt wirklich Präsenz zu kultivieren und ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder. Und das andere war erstmal auch Affekt zu kultivieren, Mitgefühl zu kultivieren. Verschiedene Meditationsformen. Das eine ist nochmal so Perspektivenübernahme zu kultivieren.
Also das erste ist Präsenz. Präsenz übersetze ich jetzt mal tatsächlich im Moment da zu sein und nicht mich so sehr fangen lassen von Gedanken an die Vergangenheit und die Zukunft. Also das Hier und Jetzt eigentlich.
Genau.
Kann man schon sagen.
Ja.
Also ich im Hier und Jetzt, so wie ich mich fühle und wie ich bin und was ich denke.
Genau. Also Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit.
Fokus. Wahrzunehmen, was jetzt passiert.
Das könnte ich, Entschuldigung fürs Unterbrechen.
Nee, klar.
Aber ich denke mal an meine Coaches, das könnte ich auch in jedem Meeting kultivieren.
Ja.
Also die Frage jetzt gerade hier, ich mit den anderen, wie geht's mir gerade? Als meditative Aufgabe. Was geht mir alles durch den Kopf?
Ich glaube, dass Meetings dann oft, wenn man aus dem Automatismus rausgehen würde, auch effektiver wären.
Ja, das glaube ich auch.
Also von, da muss man noch gar nicht reden, dass irgendwie der Hälfte der Leute mit offenem Laptop da sitzt und E-Mails abarbeitet.
Ja.
Aber so, was passiert jetzt gerade eigentlich und was sind die Impulse, die auftauchen? Was könnten noch Beiträge sein, die ich jetzt zurückhalte?
Ja.
Damit mehr zu arbeiten, das würde Meetings wirklich effektiver machen, auch herausfordernder.
Ja, und also der Laptop ist jetzt keine gute Metapher für Präsenz.
Also,
ja, also das fand ich so wichtig. Also Präsenz ist das eine, dann hattest du noch was Zweites gesagt.
Also überschrieben eben als Modul Affekt, Mitgefühl kultivieren.
Ah, okay.
Und das hat eben was mit Wärme, Fürsorge, Mitgefühl zu tun. Auch die Annahme schwieriger Gefühle. Aber es hat was Prosoziales.
Und wir sind jetzt gerade bei der Max-Planck-Studie.
Genau, wir sind bei der Max-Planck-Studie.
Ja, ja,
das ist interessant. Wir sind nicht irgendwo,
sehr interessant.
Wir sind jetzt nicht am Berg oben beim Retreat, sondern wir sind jetzt wirklich, das ist beforscht worden. Und das, da gibt's eben eine Tradition, die, und das klingt jetzt wieder kitschig, Meditation des liebevollen Mitgefühls.
Ja, das habe ich auch öfter gehört und ich muss ehrlich sagen, aber dass ich mich selber vor dem Begriff ein bisschen gescheut habe, auch im Coaching, weil ich mir immer gedacht habe, naja, das klingt so ein bisschen rosa Brille plüschig, so ungefähr. Aber es ist wohl mehr dahinter, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
Und ich finde, dass da jetzt noch, da lohnt es sich echt noch ein bisschen einzutauchen.
Ja, gerne.
Wir gehen ja oft sehr hart mit uns um. Also vielen Menschen, denen ich begegne, haben einen sehr harten Blick auf sich selbst.
Ja, Klammer auf, es gibt dazu einen Podcast, da haben wir uns mal mit den irrationalen Ideen beschäftigt. Ich würde jetzt mal vermuten, Folge irgendwas zwischen 30 und 40, aber ich gucke nochmal nach und tue das in die Shownotes. Da habe ich, glaube ich, eine Untersuchung zitiert, dass wir an die 10.000 kritische Gedanken über uns selbst pro Tag haben. Das ist schwer zu erforschen, deswegen habe ich da meine Zweifel, aber die Tendenz wird wahrscheinlich stimmen, dass wir eher selbstkritisch mit uns reden und manchmal sogar respektlos als besonders wertschätzend. Und ich glaube, Norbert, darauf beziehst du dich.
Genau. Und interessanterweise sind wir das, zumindest den Menschen, denen ich begegne, eher gegenüber anderen wohlwollend. Und bei uns selber eher wieder abwertend. Mensch, hast du wieder nicht hinbekommen, jetzt reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen, war doch klar, dass du das nicht schaffst, was auch immer da in Gedanken
ist. Ja.
Und das kann man in Meditationsformen kultivieren, da eine positive Haltung zu sich zu entwickeln.
Also Loving Kindness, entschuldige meine Unterbrechungen, ich muss mitdenken.
Gerne.
Und denke gerade darüber nach, wie könnte man denn das übersetzen, dass es nicht kitschig klingt. Und er hatte jetzt gerade die Formulierung, also den Respekt für sich selbst zu kultivieren.
Respekt und Wohlwollen.
Und das Wohlwollen
für sich selbst. Ich finde Wohlwollen schon auch, das ist so ein ganz wichtigen Punkt, Und also wenn ich die oft die Frage stelle, was würdest du denn jetzt einem guten Freund, einer guten Freundin an deiner Stelle raten, da kommen oft sehr viel sanftere Antworten.
Ja, richtig.
Wie man mit sich selber und und genau diesen Punkt des Wohlwollen, das unterstützende Wohlwollen, was bringt mich dazu, eher nach vorne, mutig, motiviert nach vorne zu gehen, das steckt da drin.
Und wir hatten beim letzten Mal ja als Ansatz für Meditation den Atem genommen, darauf zu achten.
Ja.
Und wenn ich jetzt das Wohlwollen für mich selbst zum Thema machen würde, dann ist es ja ein bisschen was anderes oder mehr als der Atem oder es gehört zusammen oder wie muss ich das dann machen? Wenn ich jetzt bei dir lernen will, wie kann ich denn das Wohlwollen mir selbst gegenüber pflegen oder kultivieren, hast du gesagt?
Zwei Antworten dazu. Mhm. Es gibt ein ganzes Programm, das auch an der Uni Philadelphia und Harvard beforscht worden ist.
Ja.
Mindfulness-Based Self-Compassion. Christine Neff und Christoph Gerner.
Ja.
Kommt ursprünglich aus Tübingen. Da gibt's auch wieder eine Forschungsrichtung dazu. Und die haben diese Loving-Kindness-Meditation operationalisiert und auch dazu beforscht. Mhm.
Also Christine Neff habe ich mal was gelesen. Mhm. Aber halt, wenn man... Mann, weiß ich nicht, wie ich das halt manchmal lese, dass es mich beeindruckt, aber ich habe es halt nicht in meine Praxis übersetzt.
Ja, und die Übersetzung, das ist jetzt aber die klassische Meditation, die aus dem Buddhismus kommt, ist, es beginnt erstmal bei sich selber. Mhm. Und viele haben erstmal so sich schon Schwierigkeiten vorzustellen, mögest du glücklich sein.
Ah, das sind diese...
Das sind die Sätze, aber es geht dann um das innere Erleben. Mhm. Mögest du lange leben. Mögest du mit Leichtigkeit leben.
Mhm.
Es fällt bei manchen fällt es leichter, wenn man sich selber als kleines Kind vorstellt.
Ah, okay.
Mhm. Also von einem kleinen Kind wird man nichts Schlechtes wünschen.
Mhm.
Oder man fängt bei einem Menschen, den man gerne hat, an.
Mhm.
Ich stelle das in meiner Fantasie vor, mögest du lange leben.
Mhm.
Mögest du gesund sein.
Mhm.
Und dann geht es aber auch dazu, auch den Menschen, die neutral sind, das zu wünschen. Und das dann aber auch auf die Menschen zu übertragen, wo man vielleicht gerade Schwierigkeiten hat, mit denen man hadert.
Das heißt, dass ich solche Sätze internalisiere oder gibt es ja Hilfsmittel dazu? Oder also ich habe manchmal mit Meditations-Apps gearbeitet, also mit Instruktionen, die mir dann das Handy liefert. Das hat mir ganz gut getan, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich jetzt an unsere Zuhörenden denke und die sich jetzt gerade fragen, wie mache ich denn das in der Praxis, was wäre da der erste Schritt? Also muss ich mir die Sätze selber ausdenken oder kriege ich die irgendwo her?
Ich würde es halt tatsächlich, also jetzt für diese Form würde ich, ich mag ja eine App, die heißt Insight Timer, da gibt es sehr viele freie Meditationen und da gibt es von der Christine Neff auch Meditationen, aber wenn man dann auch nach Loving Kindness sucht, da kommen wahrscheinlich 100.000 freie Meditationen. Dann kann man, oder auch auf YouTube. Und da sind diese Sätze drin.
Ja.
Ich es ist erstmal gut, bei sich selber anzufangen.
Kleinen technischen Tipp. Also ich habe die App und kam nicht damit zurecht, weil ich die Bedienung komisch fand. Also man muss irgendwie speichern und Playlist machen oder Ordner, damit man die dann festhalten kann. Wenn man solche Meditationen findet und dann ist ein bisschen geordneter. Aber dann geht's gut. Es gibt wirklich viele, also das sagst du schon genauso, wie ich es auch erlebt. Es gibt tausende von frei verfügbaren Meditationen, wenn man den Insight Timer verwendet.
Genau.
Und wir werden nicht von denen bezahlt.
Genau. Also ich nutze den auch schon sehr lange, deswegen fallen mir solche Bedienungssachen nicht mehr so auf.
Ach so, ja, okay. Ja. Und das hilft dann schon, also wenn man sich da hinsetzt und eine Stöpsel in die Uhr tut. Das Angenehme beim Insight-Timer ist, man weiß immer vorher, wie lange es dauert, weil es da steht und dann macht man einfach mit.
Ich finde das sehr hilfreich und das ist jetzt eben so eine Form der Meditation, die bringe ich tatsächlich auch wenig in Workshops ein, weil ich auch eine gewisse, irritiert das die Menschen, mit denen ich da arbeite?
Mit dem Loving, keine
Ja, ja, genau. Und sag mal, auf Englisch, das, was die Christine Neff gemacht hat, Self-Compassion, klingt schon mal ein bisschen besser als Selbstmitgefühl.
Ja, ja, klingt besser.
Und gleichzeitig, einerseits, wenn man auf das Resource-Projekt Max-Planck-Gesellschaft ist, das liefert tatsächlich die Stressreduktion.
Ah, interessant.
Auch, dass man die Cortisolspiegel in den Haaren 3 Monate danach misst.
Ja.
Das hat tatsächlich Auswirkungen auf Stress.
Ja.
Interessant.
Das ist sehr interessant, weil wir haben ja 2 Systeme. Das eine ist der Adrenalinspiegel, also den kennt, glaube ich, jeder. Das schießt dann ein, wenn Stress auftaucht. Und der Cortisolspiegel ist der langsamere. Der baut sich langsam auf, wenn wir mehrere Stresserlebnisse hintereinander haben, und baut sich eben leider sehr langsam ab. Deswegen ist es immer gut, den Cortisolspiegel im Blick zu haben, den man bei Ärzten im Labor auch bestimmen lassen kann. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Kassen das zahlen.
Keine Ahnung.
Aber es ist es wert, mal den messen zu lassen, würde ich schon sagen.
Genau. In dieser großen Studie mit über 300 Leuten, sehr aufwendig, da wurde das eben nachgewiesen, so, wo das mentales Training, sie nennen das eher mentales Fitnessstudio, ist das, was die Tanja Singer sagt.
Ah, okay, das kommt besser.
Das kommt besser.
Ja.
Da kann man tatsächlich, das ist die Übung oder eine der Übungen, die den Stresslevel sinken lässt und auch längerfristig. Und das ist so ein ganz gutes Fitnessstudio, wenn man jetzt das Bild, wenn man ins Fitnessstudio geht und eben meint, muss jetzt Hantelstange, keine Ahnung, mit 100 Kilo reißen und man schafft's nicht, dann denkt man sich auch nicht, ich kann das nicht, sondern ist vielleicht doch der Gedanke nahe, naja, vielleicht habe ich noch nicht genug trainiert.
Ja.
Wenn ich unter Stress in bestimmte Situationen komme, dann könnte man natürlich sagen, na, ich kann halt nicht mit solchen Situationen umgehen, oder ich gehe mehr ins mentale Fitnessstudio.
Ja.
Das wäre jetzt wieder so ein utilitaristisches Bild.
Ja, ja.
Und trotzdem, es dockt halt an vielen Stellen auch an.
Und das Faszinierende ist ja, dass wir mit unserer Schulmedizin sozusagen, mit unseren Labors, den Effekt von Meditation messen können.
Genau.
Und dann ist es nicht mehr nur ein plüschiger Begriff, sondern in der Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, wirkt sich direkt und auch messbar auf unsere Fähigkeit aus, mit Stress umgehen zu können.
Genau.
Das ist der Hammer, oder?
Finde ich auch.
Der Wahnsinn. Also da hat man das ja aus der Esoterik-Ecke dann ganz draußen.
Total. Und auch wenn wir es nochmal weiter denken, ich glaube, dass es ja auch mit so dieses Gefühl, Mitgefühl in uns, so ein Gefühl von Verbundenheit und Sicherheit letztendlich kultiviert.
Ja.
Und Sicherheit ist halt die Voraussetzung auch, um mit komplexen Situationen umzugehen, kreative Lösungen zu finden. Auch wenn ich mir das Gefühl von Sicherheit kultiviere, versus ich fühle mich bedroht, kann ich natürlich auch mit Unsicherheit besser umgehen. Und da sind wir natürlich sehr stark auch ein Thema, was uns halt jetzt im Augenblick im Alltag kontinuierlich begegnet.
Also es ist ja ein Satz bei den Kommentatoren des Weltgeschehens sehr häufig zu hören, der heißt, die Welt ist gerade aus den Fugen. Und was ich bei dir jetzt raushöre, auch der Umgang mit dieser globalen Unsicherheit würde durch Meditation positiv beeinflusst werden, aber nicht dadurch, dass wir uns Dinge schönreden.
Nein.
Ist das richtig?
Nicht schönreden. Also wenn ich die Tanja Singer in dieser Beschreibung des Resource-Projekts halt verstehe, also wenn wir kultivieren das Mitgefühl zu anderen, aber auch wenn wir den Perspektivenwechsel kultivieren, was jetzt für Psychologen nicht neu ist, dann hat es natürlich Auswirkungen auf Konflikte, wie wir auf andere Menschen schauen, auf Polarisierung. Aber es hat halt auf uns auch Auswirkungen. Wenn ich mich nicht mehr so bedroht fühle, kann ich natürlich anders zu dir in Kontakt gehen.
Das ist richtig, ja.
Und es geht ja so weit, wenn wir jetzt so, wenn ich mich sicher fühle, dann hat es die Reaktion unseres Körpers ganz anders auf Stresssituationen. Deswegen ist das so wichtig. Und das ist hier eben im Resource-Projekt nachgewiesen. Und vielleicht noch ein Gedanke von der Christine Neff. Also wir alle wünschen uns ja Selbstbewusstsein, dass wir aufrecht sind, dass wir mit Selbstbewusstsein an Herausforderungen herangehen. Und sie sagt halt, Selbstbewusstsein trägt so lange wir erfolgreich sind. wenn wir einen guten Umgang mit uns selber kultivieren, auch in schwierigen Situationen wohlwollend auf uns zu sehen.
Wo wir nicht den Erfolg haben,
wir die Rückschläge haben. Wenn ich da auch eher so eine Haltung einnehme wie zu einem guten Freund, einer guten Freundin, das trägt mich auch durch die schwierigen Phasen durch.
Das ist sofort nachvollziehbar. Also ich habe auch mal irgendwann gelesen, dass Selbstbewusstsein heißt, sich seiner selbst bewusst sein. Und das ist ja sehr nah an dem Meditationsgedanken dran.
Ja.
Ja, also lieber Norbert, es war wieder super spannend. Wir hatten uns noch ein paar Punkte vorgenommen, die jetzt einfach noch nicht dran sind. Aber ich glaube, dass wir das Allerwichtigste jetzt mal besprochen haben. Und euch als Zuhörenden möchten wir sehr viel Mut machen, an das Thema Meditation ranzugehen und sich nicht zu viel vorzunehmen, es zu habituieren, also sich zur Gewohnheit zu machen, Regelmäßigkeit eben einzuführen und mal mit dem Atmen anzufangen, dann vielleicht mal mit einer App, wir haben den Insight Timer genannt, mal an so Themen wie Loving Kindness, ich benutze den Begriff jetzt nochmal, ranzugehen, weil, und jetzt spreche mal die Utilitaristen unter euch an und Utilitaristinnen, weil wir den Cortisolspiegel damit senken können.
Was ist
dein Schlusswort, Norbert?
Und so ein letzter Gedanke, der kommt von Kabat-Zinn, das ist einer wirklich der Großväter dieser Bewegung. Also oft sind wir so unterwegs, dass wir eigentlich wie Human Doings unterwegs sind. Die To-Do-Liste, was wir noch alles
tun müssen.
Abhaken. Und wir waren ja am Anfang, waren wir ja bei Flow. Und manchmal ist es einfach gut, zu diesem Human Being zurückzukommen, diese Momente des Seins, wo wir ohne Leistungsanforderungen da sind. Sich diese Momente zu gönnen, und die könnten wir jetzt auch wieder mit Optimierung natürlich unterlegen, wieso das gut ist. Aber tatsächlich diesen Moment, wie auf dem Berg zu stehen und nur den Berg zu genießen.
Ja.
Nur das Moment zu genießen, das rauszutreten, das ist doch gut, dass wir hier sind.
Also,
und eigentlich, das ist das eigentliche Wunder.
Ja, das ist das Wunder. Ein besseres Schlusswort könnte mir überhaupt nicht einfallen. Also vom Doing zum Being. Lieber Norbert, vielen herzlichen Dank für deine Bereitschaft, da mitzumachen und für deine Expertise. Und wenn ihr noch Fragen habt, die E-Mail-Adresse ist angegeben und jederzeit gerne.
Lieber Heinz, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.